Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzock. Servus, Tom.
Servus. Dass du dir das Intro noch merken konntest. Ist ja quasi schon eine gefühlte Saison her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, ewig lang, aber das Intro wird ja noch länger sogar. Ich muss mir noch mehr merken, beziehungsweise noch mehr zurechtlegen. Denn, please welcome, friend of the show and changing his jersey number from 34 to 29 during the World Championships, Markus Reinhold. Servus, Markus. Ja, wir freuen uns. Zweiter Auftritt bei den Hockey Buddies. Der Le-Affond auf Twitter. Der Markus, wir haben ja schon mal gequatscht zu dritt, auch über die NHL vor allem. Und Tom, ich glaube, auch heute ist so Hauptthema NHL, oder? Oder willst du über die Kaderplanung der Eisbären Berlin dich auslassen?
Dann wären wir morgen nicht fertig. Lass uns lieber über die NHL sprechen.
Wir hätten gesagt, dass wir natürlich über die Finals nochmal sprechen, über das Finale zwischen den Pittsburgh Penguins und den Nashville Predators und natürlich dann über den Expansion Draft. Und wir wollten ja eigentlich schon am Sonntag die Folge aufzeichnen und selber draften. Und jetzt sind wir gerade noch rechtzeitig, also mit der Aufzeichnung, bevor dann der tatsächliche Expansion Draft losgeht, also der Draft der Las Vegas Golden Knights. Und wir wissen noch nicht, wen sie ziehen, aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist schon klar, wen die Golden Knights tatsächlich dann gedraftet haben. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte. Oder Tom, ist für dich auch so der erste Expansion Draft, den du so wirklich miterlebst, oder? Als NHL-Fan.
Ja, das auf jeden Fall. Also die letzten waren, glaube ich, Minnesota und Carolina, die dazugekommen sind, wenn ich nicht falsch liege. Und da war ich zu jung, beziehungsweise habe das gar nicht so direkt verfolgt. Also ich war einfach zu jung, habe das gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass die Teams, die damals mit dazu kamen, wirklich sehr, sehr schlecht waren, dass ihnen da viele Steine in den Weg gelegt wurden und dass jetzt bei Vegas ein bisschen anders gehandhabt wird. Das Team am Anfang vermutlich auch nicht gleich der Stanley Cup Contender Nummer 1 sein wird, aber zumindest eine bessere Zukunft haben wird oder eine bessere kurzfristige Zukunft, sagen wir es so. Und deswegen finde ich es schon recht spannend, auch wie sich das jetzt die Tage seitdem der Stanley Cup übergeben wurde, quasi entwickelt hat.
Markus, bei dir Anfang der 90er hast du ja, glaube ich, angefangen, dich für die NHL ein bisschen intensiver zu interessieren. Warst da, wir dürfen sagen, auch schon ein bisschen älter oder bist immer noch ein bisschen älter als wir. Und da war ja auch Anfang der 90er waren ein paar Expansion-Teams dabei. Hast du das dann intensiver verfolgt oder ist tatsächlich das jetzt auch so dein erster Expansion-Draft?
Ja, ich hab mich ehrlich gesagt bei der Expansion von Anaheim und Florida damals, das war glaube ich 93, 94, hatte ich mich ein bisschen gewundert, dass auch immer zwei neue Teams dabei waren. Das ist irgendwas, was mir aus zum Beispiel aus Bundesliga-Verhältnis jetzt nie geläufig, jedenfalls nicht, dass zwei zusätzliche Teams dazukommen, dass da welche ersetzt werden mit Aufstieg und Abstieg, das war mir ja bekannt, aber so, dass ganz neue Teams dazukommen, das fand ich damals schon relativ merkwürdig oder sehr bemerkenswert. Und die erste Expansion, die ich eigentlich so richtig mitbekommen habe, war dann die von Nashville 97 und die letzte, ja, Minnesota Columbus war die letzte, ne? Und die, ja, das ist auch für 17 Jahre her, Wahnsinn, sehr lange her.
Habe ich Columbus und Carolina durcheinander gebracht.
Ah. Damals hat man da noch aus der Zeitung erfahren von den Ergebnissen, wenn überhaupt.
Ja, ist tatsächlich so, dass dann auch bei den letzten Expansion-Teams das dann ja wirklich so war oder dass ja auch Teams sind, die dann ewig lang gebraucht haben, um mal wirklich zu Contenders zu werden, obwohl die Florida Panthers waren damals relativ früh dann im Finale, aber das war ja so eine einmalige Geschichte.
Waren so die aus.
Na gut, aber dann schieben wir doch den Expansion-Draft noch ein bisschen weg, machen wir auf jeden Fall hinten raus noch. Wir haben uns auch überlegt, jeder nimmt dann immer so Reihe um einen Pick. Und wir stellen dann sozusagen unser Team zusammen. Team Le Fetzpulette. So würde ich es mal nennen. Und schauen wir mal, was rauskommt. Es gibt ja diesen Draft Simulator von TSN. Und da kann man das eigentlich relativ praktisch sich zusammen schustern. Aber lass uns vorher ein bisschen über das Stanley Cup Finale sprechen. Markus, die Pittsburgh Penguins sind wieder Stanley Cup Champion, haben es zum ersten Mal seit Detroit 97, 98 geschafft, den Titel zu verteidigen gegen die Nashville Predators. Ja, muss man auf jeden Fall würdigen, was die jetzt in diesen beiden Jahren geschafft haben. Und eigentlich muss man auch sagen, seit es den Salary Cap gibt, geschafft haben. Und eigentlich muss man auch sagen, ja, in den letzten 25 Jahren geschafft haben, dann, das muss man dann schon so ein bisschen in die Perspektive stellen, dass das schon eine sehr, sehr große Leistung ist und auch jetzt die Penguins eigentlich so, ja, möglicherweise das Team des letzten Vierteljahrhunderts sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, mit welchen Verletzungen die zu kämpfen hatten, auch schon letztes Jahr, aber auch dieses Jahr ganz recht, ohne Chris Letang. Verteidigung ohne einen einzigen Spieler, der jemals irgendeine Stimme für die Norris Trophy bekommen hat. Das ist schon ganz schön, entspricht überhaupt nicht diesem Bild Defense Wins Championships. Also man muss unbedingt dieses Tier haben in der Verteidigung, was da das halbe Spiel abreißt. Das war nur überhaupt nicht so. Aber ist natürlich auch so, vielleicht kann man sich das leisten, wenn man die zwei besten Center der letzten 10, 15 Jahre hat, dann ist das vielleicht möglich. Und dazu noch zwei sehr gute Torhüter, die sich die Arbeit super geteilt haben dieses Jahr. Erst Fleury bis zur Ende der zweiten Runde gegen Washington hat er noch gespielt und den Rest dann Matt Murray. Das insgesamt, vielleicht hat das aufgewogen, die Patchwork-Defense, sag ich mal.
Und aus meiner Sicht, Tom, auch die Tatsache, dass Mike Sullivan irgendwie von Spiel zu Spiel immer wieder eine Antwort gehabt hat. Also klar, muss man sagen, Letang vor allem der Top-Verteidiger raus, dann während der Playoffs ja auch noch wichtige Spieler verletzt, teilweise mal ein paar Spiele gefehlt, unter anderem auch Sidney Crosby. Aber irgendwie hat Sullivan immer wieder geschafft, seine Mannschaft dann richtig einzustellen auf den Gegner und auch ja, mal die Reihen umzustellen und irgendwie hat das alles immer gefruchtet. Alles immer gut funktioniert.
Ich muss Markus aber auch widersprechen, denn Pittsburgh hat ja, also zumindest wenn es nach der NHL geht, nicht zwei der besten Center der letzten 15 Jahre, sondern nur einen, weil Malkin ja nicht in dieser Liste aufgetaucht ist, der besten 100 NHL-Spieler.
Er ist ja der 101. auf jeden Fall.
ja. Auf jeden Fall der 101. sollte er sein, ja. Nein, aber du hast schon recht, Christoph, dass die Art und Weise, wie Pittsburgh dann auch gespielt hat, wie sie dann auch das Spiel von Nashville verstanden haben zu stören und dem Ganzen da gerade in den Heimspielen dann so einen Stempel aufzudrücken, das war schon recht beeindruckend und hat dann auch gezeigt, dass sie das gut kompensieren konnten, dass ihnen da halt wie der angesprochene Top-Verteidiger gefehlt hat. Muss aber auch dazu sagen, dass Nashville hier gerade in Spiel 1 und 2 fast ohne Goalie gespielt hat und dass ihnen das, glaube ich, dann über die Serie hinaus dann halt auch mehr oder weniger das Genick gebrochen hat, denn in Spiel 3 und 4 war Pekkarinen dann schon wieder etwas besser, aber er hat halt nicht die Leistung gefunden, die er in der ersten Runde gegen Chicago hatte oder in der zweiten Runde gegen St. Louis. Also das war dann, also Pekkarinen hat eigentlich über jede Runde immer ein Stück weit abgebaut in den Playoffs und im Finale hat sich das dann deutlich bemerkbar gemacht und das hat dann auch gefehlt. Und Verletzungen wurden ja auch schon angesprochen. Da war Nashville, glaube ich, dann gerade dann die Verletzung von Ryan Johansson, die war dann auch enorm entscheidend, weil dadurch hatten sie eigentlich kein Center, den sie da irgendwie Crosby oder Malkin entgegen hätten stellen können.
Ja, wenn es wie in der NBA so ein Finals-MVP gegeben hätte, dann wäre das meines Erachtens natürlich schon Matt Murray gewesen, da mit seinen letzten zwei Shutouts in den letzten beiden Spielen. Auch die zwei ersten Spiele ja quasi gewonnen gegen Nashville fast allein im Alleingang. Also das wäre schon relativ klar gewesen. So ist es jetzt wieder Sidney Crosby geworden als MVP der gesamten Playoffs, womit man leben kann. Also das ist nie ganz falsch. Also Malkin wäre auch eine gute Wahl gewesen, in meinen Augen. Aber außer den beiden wäre ja eigentlich nur noch Erik Karlsson in Frage gefragt, aber der ist ja dann schon vorher ausgeschieden. Ich glaube, das hat es dann doch noch, das hat es doch noch nie gegeben. Ja, oder Rinne, ja, wenn er gewonnen hätte, doch, ja, vielleicht, ja.
Ja, ich finde aber auch schon, dass die, dass vor allem das Finale und insgesamt die Playoffs wieder gezeigt haben, dass es eigentlich keine Diskussion darüber geben sollte, wer der beste Eishockeyspieler der Welt ist. Es war für mich schon beeindruckend, wie dann auch Crosby in den Finals da in Spiel 5, in diesem wichtigen Spiel 5, weil es dann 2-2 stand und eigentlich so Nashville so Schwung aufgenommen hat, wie Crosby dann dieses Spiel dominiert hat, eigentlich von der ersten Sekunde weg, vom ersten Wechsel weg. Und dann ja auch hinten raus wieder mit den beiden jungen Spielern, mit Günzel und mit Sheary. Und Günzel trifft zweistellig in den Playoffs als Rookie an der Seite von Sidney Crosby. Und der hat ja wieder keinen absoluten Topstar an seiner Seite gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht kann Günzel genau der Spieler dann werden, der halt einfach sich schnell ist, ein gutes Näschen hat, sich nicht zu schade ist für die Drecksarbeit und halt auch einen guten Schuss hat. Vielleicht kann er wirklich an der Seite von Crosby zum absoluten Superstar werden, aber es hat sich ja jetzt wieder mal gezeigt, Crosby hat wieder keine Granate an die Seite gestellt bekommen. Also ich sage jetzt mal, ein Spieler, der schon 5-6 Jahre in der NHL spielt und da seine 30-40 Tore gemacht hat, sondern er hat halt wieder die Superstars gemacht. Tom, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder du hattest das gesagt, Crosby macht halt einfach Stars. Und ja, also ich weiß auch nicht unbedingt, ob man ihn zum MVP hätte wählen müssen, aber er hat gezeigt, dass er der beste Spieler der Welt ist.
Also da will ich auch gar nicht widersprechen, aber also letztes Jahr war es ja, glaube ich, hauptsächlich Connor Sheary, den er da an der Seite hatte. Ich glaube, der bekannteste Spieler, den Crosby quasi gemacht hat, wo Crosby wahrscheinlich auch immer wieder eine Provision des Vertrages bekommt, ist Chris Kunitz, der ja wirklich die längste Zeit seiner NHL-Karriere an seiner Seite gespielt hat, dem er sogar zu einer Goldmedaille bei Olympia verholfen hat. Das ist schon interessant. Es gab nach dem Stanley Cup Finale, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der, also es war einer der Podcasts von Jeff Greg Wyshynski von Puck Daddy, dem Yahoo Blog, der gesagt hat, dass es bei Crosby scheinbar so ein bisschen auch so ist, dass Spieler, die noch recht jung sind und früh in die Liga kommen, die vielleicht noch nicht so sehr gecoacht wurden, dass es mit denen einfacher ist, mit Crosby zusammenzuspielen, als Spieler, die vielleicht schon woanders gespielt haben. Ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Phil Kessel, der ja von Toronto nach Pittsburgh kam, um eigentlich an der Seite von Crosby zu spielen und jetzt neben Malkin gespielt hat bei diesem Cup Run und im letzten Jahr sogar in der dritten Reihe gespielt hat. Und halt neben Crosby überhaupt nicht funktioniert hat. Und Kessel war halt schon ein fertiger Profi. Und den Gedankengang fand ich sehr interessant, wo ich mir dann auch wirklich einen Kopf drum gemacht habe, ob es vielleicht wirklich daran liegt, dass Spieler, die nicht so viel nachdenken, die noch nicht so viel gecoacht wurden, gerade auf dem Niveau, dass die vielleicht einfach mit mehr Instinkt spielen und dadurch neben Crosby dann einfach funktionieren, weil sie eben nicht so viel nachdenken über das, was der Coach sagt oder über das, was das Taktikboard da hergibt und Crosby setzt die halt dann ein. Und du hast schon vollkommen richtig gesagt, dass gerade das Stanley Cup Finale dann auch gezeigt hat, auch wenn Crosby vielleicht da gar nicht mehr so großartig gescored hat, aber er hat dann halt sein Zwei-Wege-Spiel halt wirklich, das hat sich ja in den letzten Jahren halt wirklich als eine Riesenstärke herausgestellt. Und da war er dann wirklich dominant und hat halt nach vorne dann entscheidende Tore vorbereitet. Und ja, insgesamt, glaube ich, geht es mit der Wahl schon in Ordnung.
Klingt sehr plausibel, ne? Hast nur vergessen, dass allgemein bekannt ist, dass Phil Kessel ja nie auf seine Trainer hört. Nee. Das ist der einzige, also Chris Kunitz ist ein guter Vergleich für Jake Günzel. Also möchte ihm jetzt nie. Kunitz hat eine große Karriere jetzt gehabt. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt landet, ob er doch mal zu Pittsburgh zurückkehrt oder wo er jetzt hingeht. Ob Günzel jetzt das Gleiche erreicht, also 4 Stanley Cups müsste er dann quasi schaffen, mal sehen. Das werden wir sehen, aber hat ja gut angefangen. Das Einzige, Crosby wird ihn wahrscheinlich jetzt nicht zur olympischen Goldmedaille durchschleppen als amerikanischen Spieler. Das wird uns dann wohl erspart oder verwehrt bleiben.
Thomas, war mit den Nashville Predators, die ja wirklich nah dran waren jetzt. Wir haben vorher über Expansion schon gesprochen, waren ja ein Expansion-Team, haben jetzt fast 20 Jahre gebraucht, um eben so weit zu kommen bis ins Finale. hatten dann das Verletzungspech mit Johansson, auch dann Ryan Ellis, der sich ja schon in Spiel 5 verletzt hat und in Spiel 6 ganz offensichtlich sich durchgequält hat. Also das ist natürlich schon bitter, wenn man so nah hinkommt und dann doch nicht den Titel holt. Aber insgesamt war das schon eine Mannschaft, finde ich, die sehr viel Spaß gemacht hat, vor allem dann in den Playoffs.
Ja, ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Also man hört ja dann immer, wenn so ein Team verliert, was jetzt auch sehr ein bisschen überraschend ist, sag mal jetzt nie für alle überraschend, aber für einen Großteil der Fans und der Journalisten, sage ich mal, auch oder einen guten Teil der Fans und Journalisten auch überraschend ins Finale gekommen ist, hört man ja auch dann ein bisschen wieder immer, ja, das war der erste Schritt und jetzt geht's weiter und man soll sie wieder erwarten und nächstes Jahr sind sie vielleicht schon wieder so weit und so. Also ich denke, an der Stelle der Panthers würde ich mich sehr ärgern. Also diese zwei ersten Spiele waren schon sehr ärgerlich, dass man die noch verloren hat. Waren ja eigentlich auf der Schlüssel zur Serie, das hat der Tom schon richtig gesagt. Und ob das jetzt so schön kontinuierlich weitergeht, dass man nächstes Jahr dann mal wieder ins Finale kommt und ob das alles wieder so gut passt, das muss man sehen. Also ich denke, man soll das war schon eine sehr große Chance. Und die Mannschaft ist natürlich auch super aufgestellt. Also vielleicht sind auch nächstes Jahr mal Nitti, der Top-Center, verletzt. Das wäre ja auch mal eher was Gutes. Aber ob man immer das, also jetzt automatisch jetzt nächstes Jahr wieder so gut ist, so viel diesen Lauf so hat in den Playoffs, dass man wieder ins Finale kommt. Gut, die Western Conference ist nicht mehr ganz das, was sie vor 2-3 Jahren war, aber das sind genug andere Teams, die
sie werden die Golden Knights schlagen müssen, um ins Stanley Cup Finale zu kommen, und das wird schwierig. Das wird
schwer genug, ja. Vor allen Dingen die
wir aber draften, ernsthaft,
die Golden Knights.
Ja, genau. Aber ernsthaft, ich glaube eigentlich schon, dass Nashville das Zeug dazu hat, hier wieder oder dann halt tatsächlich den Stanley Cup zu holen, weil auf der einen Seite haben sie halt wirklich wahrscheinlich auch in der nächsten Saison die beste Defensive der Liga mit ihren vier Superstar-Verteidigern und mit einem fitten Ryan Johansson. Vielleicht finden sie über Free Agency oder über einen Trade auch noch einen zweiten Center, der dann entweder wirklich ein Top Center ist, der die erste Reihe centern kann, der auch in der NHL gesehen ein First-Line-Center ist oder von mir aus auch ein guter Second-Line-Center hinter Johansson. Und dann wird sich halt auch zeigen, ob sie nächste Saison auf Pekarinne setzen und Pekarinne wieder eine gute Saison hat oder ob sie vielleicht dann doch auf Jussi Saros setzen oder vielleicht sich auch einen der Goalies angeln, die jetzt Richtung Vegas wandern oder dann über Free Agency frei werden. Und schauen, dass sie da vielleicht Rinne dann noch ein paar Spiele mehr Pause geben und dann vielleicht dann nach und nach dann auf diesen neueren Goalie setzen, so ein bisschen wie es Pittsburgh ja dann auch gemacht hat, schon letztes Jahr mit Flurry, wo sie dann rechtzeitig auf Matt Murray gesetzt haben und dieses Jahr, gut, Murray war erst verletzt und musste halt Flurry spielen, hat gut gespielt, aber letzten Endes war es dann doch wieder Matt Murray, der ihnen den Cup geholt hat, also das könnte vielleicht ein gutes Beispiel für Nashville sein, aber tendenziell sehe ich sie eigentlich schon wieder zumindest im Conference-Finale nächstes Jahr.
Ja, das wollte ich jetzt auch gar nicht zur Abrede stellen. Einfach, ich denke einfach, dass dieses so viel Konkurrenz jetzt doch schon dazu kommt, dass man es aber genauso gut vorstellen kann, dass sie in der zweiten Runde rausfallen. Also das ist alles nie, wäre alles nie sehr waghalsig, das vorauszusagen, dass sowas passieren kann.
Das stimmt schon. Christoph, kannst du denn den Fangesang der Nashville-Fans, wenn sie ein Tor schießen? Sie haben doch immer, wenn sie Tor geschossen hatten in den beiden Heimspielen oder in den drei Heimspielen, gut, im dritten Heimspiel war ja kein Tor mehr. In den beiden Heimspielen, gerade gegen Pittsburgh, ist ja immer wieder aufgefallen, wie sie dann immer den Namen des Goalies gerufen hatten. Und dann immer, it's all your fault, it's all your fault. Ging ja dann. Ja, wollte nur zu sagen, es ging ja hier auch ein bisschen viral und war schön zu sehen, dass dort halt sich wirklich so eine größere Fankultur entwickelt hat.
Ja, also das fand ich auch. Also die Stimmung war auf jeden Fall auch richtig gut und ja, war ja auch lange immer die Frage, kann jetzt Nashville ein Eishockey-Standort sein? Können irgendwelche kalifornischen Städte in den USA ein Eishockey-Standort sein? Und ich glaube jetzt, also gerade jetzt dieses Finale hat schon gezeigt, dass Nashville halt schon ein großer Eishockey-Standard ist und dass, also die Fans waren Ja, war eine wirklich überragende Stimmung, war sehr, sehr gut, finde ich. Und ja, Leistung war auch gut, aber ich wäre jetzt gar nicht so optimistisch für die nächsten Jahre, ehrlich gesagt, weil wenn man sich anschaut, wen die alles rausgenommen haben, erste Runde ja Blackhawks 4-0 und dann die Blues mit 4-2, also durch die Division irgendwie durchgekommen, die ja schon seit Jahren da vor allem an der Spitze sehr, sehr stark ist. Und dann halt kommt halt eben auch von der anderen Seite in dem Fall Anaheim oder es kommt halt dann in Zukunft Edmonton oder es kommen die Sharks und die Kings dann wieder. Also das ist echt hart, da durchzukommen und sie haben es geschafft und dann fehlt halt der letzte Schritt. Also wie Marco schon gesagt hat, ich könnte mir echt vorstellen, dass da in den nächsten Jahren dann vielleicht auch mal in der ersten, zweiten Runde wieder Schluss ist. Insofern ist es schon sehr, sehr bitter, dass man eben dann den Cup doch nicht geholt hat, nachdem man so weit gekommen ist.
Aber das ist ja so ein generelles Ding der NHL, diese Stanley Cup Playoffs. Wir hatten Ottawa jetzt im Eastern Conference Finale gehabt. Das ist ja irgendwie auch das Schöne dieses Formats in der NHL, dass wir halt nicht diese Vorhersehbarkeit wie jetzt beispielsweise in der NBA haben, dass sich halt dann wirklich auch mal Underdogs in so einer 7-Spiele-Serie durchsetzen können. Oder halt auch so verschiedene Systeme. Ich meine, Ottawa ist mit einem extrem defensiven System wirklich quasi ein Tor vom Stanley Cup Finale entfernt gewesen und auf der anderen Seite hast du Nashville mit 4 sehr aktiven Verteidigern, die für Offensive sorgen und in der Defensive halt wirklich auch dicht machen können, und du hast Pittsburgh mit Malkin, Crosby, Kessel, die wirklich auch offensiv Hockey spielen können. Du hast die Caps, die wieder nicht über die zweite Runde hinauskommen. Also das ist schon dieses Stanley Cup Playoff Format und gerade diese Enge, die ja auch gerade durch das Salary Cap, was ja immer wieder kritisiert wird, irgendwie kreiert wird, sorgt halt dann aber auch für enorm viel Spannung. Und das ist sehr gut, also für die NHL als solche und für uns als Fans sowieso.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass halt die Pittsburgh Penguins gegen Ottawa einen Schuss vom Ausscheiden entfernt waren. Also ist ja auch in den letzten Jahren immer so gewesen, dass der Champion halt ja diese kritischen Situationen auch gehabt hat. Also gegen Ottawa in den Verlängerungen in Spiel 7 einen Schuss vom Ausscheiden entfernt, gegen die Capitals, die 2 in Folge gewinnen, und dann gibt es halt den Shutout von Flurry, 2-0 in Spiel 7, aber auch da hätte man dann gut damit rechnen können, dass die Capitals jetzt durchziehen und dann auch selbst im Finale, also nachdem halt da die Predators Spiele 3 und 4 gewinnen, dann auch wieder da eben zurückzuschlagen in einer kritischen Situation, also in allen Runden eigentlich, wenn man vielleicht jetzt mal von der ersten absieht, die Pittsburgh Penguins ja durchaus ja zwischenzeitlich mal mit dem Rücken zur Wand. Und das musst du halt auch alles irgendwie absorbieren können, damit du den Titel holst.
Ja, und du musst das notwendige Glück haben. Und ich will ja auch mal, spreche jetzt mal eine Lanze für das Glück. Also das ist ja nichts, keine Schande, Glück zu haben. Also das haben die Mannschaft sich auch verdient. Die hat ja gut gespielt. Das ist ja gar nicht von der Hand zu weisen, aber das ist einfach das, und das fällt mir immer wieder auf, wenn man dann doch Leute interviewt oder wenn man Interviews hört mit früheren Stanley Cup Siegern, was sie dazu sagen, was hat sie denn gebracht, dass sie gewonnen haben, dass sie sagen, ja, wir haben auch einfach unheimliches Glück gehabt, also wir müssen das Glück, verletzungsfrei zu bleiben, da durchzukommen, dann ja, dieses Glück da in so einer Overtime-Situation dann immer mehr zu gewinnen als zu verlieren, also man kann ja auch mal ein Overtime-Spiel verlieren und trotzdem Stanley Cup-Sieger werden, also das ist nie von der Hand zu weisen, dass es viel mit Glück zu tun hat, aber das ist auch nichts Schlimmes.
Stimme ich dir zu. Also ich finde auch, gerade in den Playoffs kommen dann ja auch immer wieder Situationen hinzu, die dann, wo man dann auch von Glück abhängig ist. Ich meine, das Tor von Hornqvist, das Entscheidende in Spiel 6, das, man kann jetzt sagen, ja, das war ein Skillplay, aber wie oft haut da ein Spieler vielleicht dann doch drüber und trifft dann nicht noch den Goalie am Rücken und der Puck fällt ins Tor. Der Zeitpunkt des Tors kann man vielleicht auch so schon sogar Richtung Glück schieben. Was mir immer auch einfällt, ist, wenn es so um dieses Glück in den Playoffs geht, ist halt das Tor von Kevin Bieksa, Conference Final, glaube ich, war es 2011 für die Vancouver Canucks, wo er eigentlich war es eine Scheibe tief, die quasi von der Bande abprallt und ihn an der blauen Linie direkt auf den Schläger fällt und er kann ja, keiner bekommt mit, dass das ja die Scheibe bei ihm ist und der kann das Tor schießen. Also das, wenn das kein Glück war, was dann? Also Glück in den Playoffs kommt natürlich auch hinzu und gerade dann in den Spielen, wo dir quasi eine Aktion fehlt, um das Spiel zu entscheiden oder die Serie zu entscheiden. Und das ist halt, da kommt dann natürlich auch Glück hinzu. Aber bei Pittsburgh kann man jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass sie nur Glück hatten. Also das ist auch schon irgendwie so ein blöder, auch wenn es ein blöder Ausdruck ist, aber es ist schon auch erarbeitetes Glück irgendwie.
Hornquist war natürlich auch ein Tor. Ja, dass man eigentlich fast schon so erwarten hätte können, Entscheidung in diesem Finale irgendwie als so ein, ja, einerseits dreckiges Tor, andererseits ja auch erarbeitet, indem er halt vors Tor geht und dann sich die Scheibe nochmal holt und die dann irgendwie halt vom Rücken Rinnes über die Linie mogelt. Aber hat auch irgendwie wieder gepasst, dass Hornquist das Tor gemacht hat, den ja die Penguins via Trade geholt haben von den Nashville Predators, unter anderem für Neil. Und Hagelin dann das 2-0 macht, also das hat dann auch wieder, finde ich, zur Philosophie der Pittsburgh Penguins in den letzten Jahren gepasst, dass sie eben um ihre Superstars dann doch ein Team aufgebaut haben, das halt dann diese Stars teilweise entlasten kann und ja auch wichtige Tore macht. In der letzten Saison war es ja die Bonino-Kessel-Hagelin-Reihe, die so groß aufgespielt hat, alle ja dazugeholt zu eben den Crosbys, Malkins und Letangs und jetzt halt Hörnqvist und Hagelin. Und dass Hörnqvist in dem Draft, in dem Sidney Crosby Nummer 1 gezogen wurde, als allerletzter Spieler gedraftet wurde, macht die Geschichte dann, glaube ich, komplett rund. Aber vielleicht tatsächlich so ein Puzzleteil auch eher, das sehr, sehr wichtig war für die Pittsburgh Penguins, durch eben seine Präsenz vor dem Tor und ja, auch so ein Spieler, der sich halt für nichts zu schade ist.
Und vielleicht noch ganz zuletzt, Ron Hainsey, jahrelang, ja, fast, ja, wir sind bestimmt schon über 10 Jahre, jetzt lagen mich nie fest, in der NHL unterwegs, hat sich ja auch abseits des Eises durchaus engagiert, ist ja eine große Nummer, es ist ein blöder Ausdruck, aber in der NHLPA gewesen. Und jetzt mit seinen ersten Playoffs und dann gleich den Stanley Cup gewonnen, auch nicht. Eine ganz gute Quote, würde er bestimmt dann sagen, hat sich gelohnt, die paar Jahre die Playoffs zu verpassen, wenn man am Ende dann, oder am Ende ist dann nicht ganz sein Ende, aber ist ja schon relativ spät in seiner Karriere, in den ersten Playoffs dann so weit kommt. Muss man auch sagen. Auch Glück gehabt, aber auch hat für das Glück gearbeitet.
Okay, dann machen wir einen Haken hinter das Finale, würde ich sagen, und machen tatsächlich das, was wir ja uns schon seit Tagen vorgenommen haben, nämlich eben die Vegas Golden Knights. Ich habe vorher, glaube ich, Las Vegas Golden Knights gesagt, aber der offizielle Name ist Vegas Golden Knights.
Ist notiert. Ist schon notiert.
Okay. Die Vegas Golden Knights VGK zu draften. Und wir machen das mit dem TSN.ca Expansion Draft Simulator. Ein fantastisches Tool. Da sind eben alle Mannschaften aufgelistet und alle Spieler, die eben nicht protected sind von den jeweiligen Teams. Und ja, man muss natürlich schauen, dass man eben die mindestens 14 Stürmer draftet, die mindestens 9 Verteidiger, die mindestens 3 Goalies, dass man zwischen 60% und 100% des Salary Caps von 73 Millionen kommt. Also mal schauen, ob wir auch da dann landen werden, denn also ich persönlich habe jetzt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe natürlich diese ganzen Diskussionen noch mitbekommen, aber wir haben uns gesagt, wir gehen einfach reihum und jeder pickt eben von einem Team einen Spieler und dann schauen wir mal, was wir am Ende für eine Mannschaft zusammenstellen. Also nochmal, in diesem Jahr sicherlich diese Expansion Draft Regeln der NHL aus meiner Sicht so, dass sie eben dem neuen Team sehr entgegenkommen. Man hört jetzt auch in den letzten Tagen schon, dass die Golden Knights auch mit den jeweiligen Teams sprechen und ihnen irgendwelche Deals anbieten oder offen sind, sich Deals anbieten zu lassen, um irgendwie einen speziellen Spieler nicht zu nehmen, dann halt Draftpicks anzusammeln. Also es sieht mir schon danach aus, als würde das eine ganz gute Mannschaft werden. Bevor wir vielleicht anfangen, Tom, in welche Richtung, glaube ich, wird George McPhee, der GM der Vegas Golden Knights, gehen? Glaubst du, dass er ein Team zusammenstellt, das eben gleich ja in die Playoffs und dann vielleicht sogar weit in den Playoffs kommen kann? Oder stellt er eher ein Team zusammen, das natürlich teilweise aus gestandenen NHL-Spielern besteht, aber halt dann auch schon ja, mit Draftpicks eben unterfüttert wird, dass es in den nächsten Jahren dann noch stärker werden kann. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr interessant, welche Strategie da gewählt wird.
Also ich glaube, jetzt seit wir die Expansion-Listen der einzelnen Teams kennen, dass es doch gar nicht so, also im ersten Moment, also als ursprünglich die Regeln mal benannt wurden, hätte man ja schnell den Gedanken haben können, dass dieses Vegas-Team dann doch vielleicht schon sehr früh sehr kompetitiv sein wird. Aber jetzt glaube ich, jetzt wo wir die Listen ja auch wirklich kennen und auch schon die ersten ja Details zu diesen Hinterzimmer-Deals quasi ja auch schon über Twitter und andere Quellen lesen konnten, ist das, glaube ich, nicht direkt im ersten Jahr so, dass die Golden Knights hier um Playoff-Platz spielen werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie mittelfristig innerhalb der nächsten 5 Jahre vielleicht dann schon auch mal in die Playoffs kommen und da vielleicht auch sogar eine Runde gewinnen können. Denn sie bekommen jetzt auch nicht, ja, also das Team wird nicht schlechter sein als Colorado dieses Jahr. Sie werden aber auch nicht so gut sein wie Washington. Also sie werden irgendwo so da mittendrin sein und vielleicht haben sie lange die Chance noch, um die Playoff-Plätze mitzuspielen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass sie es in dieser Saison schon schaffen, aber ich glaube auch nicht, dass sie komplett unten im Keller versinken werden und am Ende quasi die Lachnummer der Liga sind. Es wird halt so ein normales Team, vielleicht sogar recht langweilig, wenn sie Pech haben.
Ja, das ist ja das Schicksal so vieler Expansion-Teams gewesen, dass er am Ende gut, vielleicht doch so von der Basis her ganz gut mithalten konnten, aber so dieses Flair, was man braucht, auch diesen Star, den man vielleicht noch braucht, um in einem neuen Markt da Fuß zu fassen, den kriegt man dann doch eher nur über den Draft. Also das kriegt man, ist schwierig, dann woanders herzubekommen, vor allen Dingen so ganz am Anfang. Weil diese ganzen Gerüchte von wegen Ovechkin geht nach Las Vegas mal außen vor gelassen. Also das sind wohl eher meines Erachtens Hirngespinste. Ich bin mal gespannt, was, wenn sich der Staub gelegt hat jetzt übermorgen oder sowas, wenn jetzt wirklich auch die ganzen Vereinbarungen rauskommen, was die Golden Knights dann noch bekommen dafür, dass sie bestimmte Spieler nie anfassen von anderen Mannschaften, dann lässt sich das bestimmt noch ein bisschen besser einschätzen. Tom hat recht, die Liste an sich, die waren jetzt dann doch so, wen nehme ich jetzt da von Arizona, keine Ahnung. Und dazu noch die Vereinbarung, dass dann klar war, jetzt darf es dann doch nicht den und den nehmen. Das fällt dann schon manchmal ganz schön schwer, jemanden auszusuchen, wo man weiß, der bringt jetzt der Mannschaft auch irgendwas. Also das sind alles super Hockeyspieler, wieder eine Einschränkung. Die spielen alle tausendmal besser, als ich jemals könnte. Aber ob sie jetzt so einem NHL-Team was bringen, ist manchmal doch ein bisschen fraglich. Deswegen mal abwarten, wie es übermorgen aussieht. Wenn sie alles noch dazu geschenkt bekommen, sage ich mal, dass sie bestimmte Sachen nie machen. Und dann wird es sehr interessant. Und was sie für Draftpicks bekommen. Also vor allen Dingen fürs nächste Jahr, das wird sehr spannend. Wollen wir anfangen?
Ja, klar. Fangen wir an. Also wir haben den TSN Draft Simulator und gehen jetzt eben durch. Beginnen mit den Anaheim Ducks und enden mit den Winnipeg Jets. Und wir machen es reihum. Jeder pickt eben unter diesen Spielern, die verfügbar sind, jeweils im Wechsel einen raus. Und wir haben vorher abgesprochen, dass wir es so machen, dass jeder von uns auch nochmal für die insgesamt ein Veto hat. Also wenn er der Meinung ist, nee, also den auf gar keinen Fall, da würde ich lieber einen anderen nehmen von diesem Team, dann darf man sozusagen ein Veto bei den Picks der anderen einlegen. Okay, dann fangen wir an. Ich klicke dann jeweils immer den Spieler an und dann haben wir am Ende die Le Fetzbuletten Golden Knights gedraftet. Gut, Markus, du darfst anfangen. Natürlich bei den Anaheim Ducks. Welchen Spieler pickst du da?
Ja, da fange ich an und jetzt begebe ich mich wieder aus dem, verlasse ich wieder den Boden der Realität, denn wir wissen ja jetzt inzwischen die Spatzenpfeifen von den Dächern, dass es da wohl Vereinbarungen gab zwischen Anaheim und Las Vegas, bestimmte Spieler nicht zu nehmen, die aber eigentlich zur Verfügung stehen. Speziell sind es Sami Watan und Josh Manson. Und hier ist auch schon wieder so ein Fall, wenn ich die rausnehme, die beiden, dann frage ich mich so ein bisschen, wen soll ich dann nehmen? Wir haben jetzt uns ausgemacht, wir picken unser Team und da sage ich, ich nehme Josh Manson. Er ist 25, schießt mit rechtshändiger Verteidiger, was immer sehr gefragt ist. Hat einen super Vertrag noch bis Ende der nächsten Saison. Und der würde sehr gut zu den Vegas Golden Knights passen, auch wenn ich weiß, dass er in Wahrheit nicht dort landen wird.
Das ist doch eine sehr gute Wahl. Ich finde sowieso, dass man vielleicht, also klar, die haben halt diesen Side-Deal zu Josh Manson, aber vielleicht sagt Vegas auch, wir nehmen ihn trotzdem und lassen den Deal unter Tisch fallen.
Also ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Golden Knights sich da nie über den Tisch ziehen lassen. Vielleicht ist auch das falsche Wort, aber dass sie sich das ordentlich bezahlen lassen. Also dass sie die Spieler da liegen lassen, hoffen. First-Round-Pick hat Anaheim dieses Jahr jetzt gar nicht. Es muss ja schon einer aus dem nächsten Jahr sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und welcher Spieler da noch kommen kann, andere Verteidiger sind ja genug da, die jetzt auch teilweise noch nicht geschützt werden mussten. Also ich hoffe, dass da Vegas gut rausgeht. Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, das ist auch ein Divisionsrivale, den möchte man jetzt noch eher schwächen als vielleicht ein anderes Team. Also ich nehme Josh Manson und das für die Lefetz-Buletten wäre das eine sehr gute Wahl.
Okay, nehmen wir Josh Manson als ersten Spieler, Verteidiger von den Anaheim Ducks, also ersten Verteidiger haben wir. Geht's weiter mit den Arizona Coyotes, Tom.
Ja, da habe ich mich schwer getan. Ich wollte ursprünglich, und ich hatte ja auch schon mal mein, wo ich komplett mich durchgedraftet habe, ein Team veröffentlicht und da habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Da habe ich nämlich Radim Vibrada genommen und habe dabei vollkommen außer Acht gelassen, dass er jetzt Free Agent ist nach dem Expansion Draft, also ab 1. Juli sowieso selbst entscheiden kann, wo er unterschreibt. Und das wäre, glaube ich, dann ein eher verschwendeter Pick für unsere Lefetz-Buletten. Und ich habe mich dann für Alex Bumistrov entschieden, weil ich glaube, dass wir mittelfristig hier in dem Draft gar nicht so viele gute Center bekommen. Und mit Bumistrov bekommen wir, glaube ich, einen Center dann über den Draft hinweg, der uns vielleicht so die zweite oder dritte Reihe dann centern kann oder und dann uns ein bisschen Tiefe im Lineup gibt und mit 25 noch relativ jung ist und vielleicht sogar noch so ein bisschen Aufschwung haben kann. Und ja, Alex Bumistrov, der second overall Pick unserer Lefetz-Buletten.
Okay, dann geht's weiter mit den Boston Bruins. Da picke ich und da ist es echt, also bei den Boston Bruins ist es, finde ich, brutal schwer, weil sie ja viele alte Spieler eben da nicht protected haben oder halt Spieler, die denen ich nicht so viel zutraue. Deswegen nehme ich einen Veteran, der jetzt in der vergangenen Saison nicht so gepunktet hat, 21 Punkte in 58 Spielen, aber den ich nochmal einen Schritt dann zutraue beim neuen Team, nämlich Drew Stafford. Und wenn es kein Veto gibt, sind wir bei den Buffalo Sabres. Markus.
Die Buffalo Sabres sind wieder so ein Team, wo man guckt, wen kann man da nehmen. Ich habe ein bisschen versucht, mal die Stimmung zu testen unter Sabres-Fans. Es ging ja auch die Listen, wer und bei wem haben sie denn die meisten Sorgen, dass er weggeht. Und selbst die sagen, niemand dabei so richtig, der so richtig, den wir vermissen würden. Der einzige, wo ich das bisschen gehört habe, sind der Torhüter Linus Ullmark. Der sieht, dem wird noch ein bisschen was zugetraut. Der ist jetzt, hat auch noch ein bisschen Vertrag, sehr günstiger Vertrag. Vielleicht sogar jemand, der noch Minor League spielen könnte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wer auch noch genannt wurde, war William Carrier, ich würde es mal so aussprechen, 22 Jahre, Left Wing, AFA nach der nächsten Saison. Da ich denke, dass wir noch genug Goaltender zusammen draften, uns werden nämlich einfach.
Ich glaube, zu Linus Ullmark müssen wir noch sagen, dass er jetzt vor ein paar Tagen ja auch ein bisschen viral gegangen ist durch seine Hochzeitsfotos, wo er und seine Frau sich mit zwei seiner Goalie-Masken haben ablichten lassen und offensichtlich sehr viel Spaß dabei hatten auf ihrer Hochzeitsfeier. Und dann vielleicht auf dem Weg auch nochmal viel Glück an die beiden.
Ja gut, aber wenn du William Carey hast du jetzt gepickt, oder? Da habe ich jetzt kurz überlegt, okay, ob ich ein Veto einlegen soll, aber wir nehmen William Carey.
Dann habe ich die Calgary Flames. Hier haben wir dasselbe Problem wie auch schon bei den Arizona Coyotes, dass hier eigentlich vielleicht der Pick, der einen anschreit, Chris Versteeg ist, der aber halt auch wieder unrestricted free agent ist ab 1. Juli. Und das wäre ja dann, also das ist halt dann auch in den Regularien festgelegt, dass das dann quasi der Pick wäre, den Vegas hier getätigt hätte, auch wenn sie Versteeg vielleicht gar nicht unter Vertrag nehmen können. Und den Rest, den Calgary hier quasi offen gelassen hat, lädt vielleicht der ein oder andere Name ein, aber man möchte vielleicht von Spielern wie Troy Brower oder Dennis Whiteman vielleicht dann absehen. Aber ich sehe Matt Stajan hier als sehr gute Unterstützung, ein 33-jähriger Veteran, der vielleicht das C auf dem Bauch für das C auf der Brust auswechselt und der zukünftige Kapitän der Vegas Golden Knights ist. Also mein Pick bei Calgary für die Lefetz-Buletten mit Stajan, wenn es kein Veto gibt.
Ja, hey komm, da hau ich jetzt mein erstes Veto raus. Nein, kann ich nicht.
Was?
Nein, kann ich nicht. Ich hab übrigens bei Drew Stafford schon mal den Fehler gemacht, der ist nicht under contract 2017-18. Also das ist vielleicht schon der erste richtige Fehler und das erste Zeichen, warum es richtig ist, dass ich kein GM bin. Ich mach kein Veto. Matt Stajan passt. Matt Stajan passt, habe ich in dem
du
Fall.
Du hättest sonst jetzt Chris Versteeg genommen.
Ich hätte überlegt, ob man vielleicht Brian Elliott nehmen könnte, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir drei Goalies brauchen. Und das wäre so
ein. Ja, Elliott ist halt auch leider Free Agent, ne?
Ja, eben, genau. Und deswegen habe ich ihn jetzt nicht genommen. Deswegen bleibt halt Matt Stajan jetzt stehen.
Okay.
Carolina Hurricanes. Ja, das ist auch so eine Situation, wo ich glaube ich tatsächlich mit dem, wo ich mir den Goalie schnappe. Weil mir die sonst angeboten werden, entweder zu alt sind oder nicht stark genug. Und deswegen picke ich von den Carolina Hurricanes Cam Ward als ersten Goalie für die Lefetz-Buletten Golden Knights. Gibt's ein Veto?
Ich muss kurz überlegen. Ich bin kein Cam Ward-Fan und ich glaube halt auch nicht, dass Cam Ward jemals wieder so gut sein wird wie vor ein paar Jahren. Deswegen fällt mir das schwer, aber Carolina gibt halt auch leider nicht so viel her. Es ist so schwer, weil ich weiß ja nicht, was noch kommt. Nee, okay. Also von meiner Seite aus, ich würde es durchgehen lassen. Vielleicht möchte Markus sein Veto hier einlegen.
Ich heb mein Veto auch noch auf.
Okay. Dann nehmen wir Cam Ward.
Ich teile deine Bedenken, aber wir machen jetzt hier eine schöne Mannschaft mit einem Dreier-GM-Team. Das wird lustig. Chicago Blackhawks haben viele Spieler mit No-Movement-Klauseln, also mit die geschützt werden müssen. Da dachte man auch, da bleibt vielleicht ein bisschen was Gutes übrig, aber wenn man jetzt so anguckt, wer so zur Verfügung steht, ist jetzt nie allzu viel los. Ville Pocker ist eine Alternative, das ist ein junger Verteidiger aus Finnland, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen perspektivisch zu sehen. Ich wäre mich jetzt doch auf das begeben, was auch vielleicht gemunkelt wird, dass nämlich das eine Vereinbarung gibt zwischen Chicago und Vegas, den Markus Krüger zu nehmen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen langer Vertrag noch, aber ist auch ein guter Center für die hinteren Reihen. Kostet vielleicht ein bisschen viel, aber als Vegas Golden Knights haben wir im Augenblick noch genug Cap Room. Deswegen nehmen wir Markus Krüger.
Gut.
Ihr dürft gerne ein Veto einlegen.
Nee. Krüger lasse ich auf jeden Fall drin. Vor allem, jetzt haben wir mit Bumistrov, mit okay. Stajan und mit Krüger ja schon 3 Center gedraftet. Also wir bauen dieses Team ganz offensichtlich über die Center-Position auf. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir vielleicht auch noch einen Verteidiger ab und zu mal brauchen. Tom?
Das stimmt, ja.
Du hast jetzt die Ehre, von den Colorado Avalanche einen Spieler zu picken für die Le Fetzpouletten Golden Knights.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Markus kriegt hier die ganzen netten Teams ab, wo es gar nicht so schwer fällt. ja, stimmt. mir wird es schwerfallen, aber ich glaube, ich nehme halt hier wieder den, obwohl Karl Soderberg ist halt jetzt auch nicht mehr so super. Ach komm, doch, ich nehme hier Karl Söderberg. Auch wieder ein Center, 31 Jahre alt. Hat sich, glaube ich, mit seinem Wechsel von dem Boston Bruins nach Colorado ein bisschen verzockt. Aber jetzt in der Wüste von Nevada wird er sich wieder aufrappeln, ein bisschen rehabilitieren und steht ja auch noch unter Vertrag und kann, glaube ich, auf Center und Flügel spielen und ist damit die optimale Wahl für unseren Sturm. Und wenn kein Veto kommt, darf Christoph dann jetzt einen Verteidiger picken.
Gut, Karl Söderberg von den Colorado Avalanche. Dann sind wir bei den Columbus Blue Jackets. Und da gehe ich jetzt tatsächlich mal auf den Verteidiger und nehme Jack Johnson.
Und jetzt gibt's mein Veto. Ja. Also wenn du die Wahl triffst. Dann muss ich dann... Ja, ich finde halt Jack Johnson, da eilt halt der Name voraus. Dann hat er auch noch einen sehr, sehr hohen, gut dotierten Vertrag und ist im Grunde gar nicht so ein starker Verteidiger, wie man das vielleicht denkt. Und deswegen würde ich hier mit meinem Veto bei Christoph dann sagen, dass wir Jack Johnson überspringen und uns für William Carlson entscheiden. Oder als Alternative für Koprikoski, aber ich würde trotzdem eher Carlson nehmen.
Okay, du sagst mir erst, ich soll einen Verteidiger picken und legst dann Veto ein, wenn ich einen Verteidiger picke. Interessant, gut, alles klar.
Ja, das war, ich wollte dich da reinsteuern. Das war eine kleine miese Falle von mir. Tut mir leid.
Passt schon, aber nehmen wir halt einfach den 5. Center, ist okay. Mit William Carlson. Also wir sind jetzt bei 7 Forwards. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt 7 Verteidiger, wir haben 7 Stürmer schon gedraftet, ja. Und wir brauchen noch 8 Verteidiger, noch 2 Goalies. Und wir haben nur noch 7 Stürmer frei. Vielleicht haben wir dann gar keinen Platz mehr für die wir unbedingt haben wollen. Also mal schauen, ob dieses Veto oder nicht uns irgendwie hintenrum wieder trifft. Ja, aber gut, du hast es eingelegt, Tom. Ist in Ordnung. Dann Markus bei den Dallas Stars.
Das kriegt man hin. Du hast recht, wir brauchen Verteidiger. Jetzt sieht man, das ist wirklich gar nicht so leicht. Es ist gut, dass die 3 Tage hatten, sowas zu machen. Und ich gucke gerade noch ein bisschen. Jamie Oleksik. Weltbekanntester Eishockey-Bruder Kanadas. Ist auch wieder so ein Perspektivpick, sage ich mal. Ist zwar RFA, okay, Vertrag läuft aus, aber das ist sichern uns quasi jetzt die Rechte, da mit ihm weiter zu verhandeln. Was wäre noch möglich gewesen? Cody Eakin, aber noch ein Center, haben wir ja genug inzwischen. Der Rest der Verteidigung, okay. Dan Hammerhus ist natürlich auch ein bekannter Name, aber wir haben schon auch sehr viele, die große Verträge haben. Ich bin jetzt mal noch einen Perspektivspieler auswählen. Jamie Oleksiak hat auf jeden Fall Gardemaße, sage ich mal, für einen Verteidiger. Hat auch noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ich nehme ihn.
Gut. Jamie Oleksiak, gedraftet von den Le Fetzpouletten Golden Knights.
Ja, mache ich kurz. Peter Mrazek, ich glaube, eine der größten Überraschungen, die hier offen gelassen wurden bei diesen Expansion-Listen. Und ja, wir bekommen ja noch ein paar andere Goalies bei den Teams, die wir jetzt noch vor uns haben. Und Mrazek wäre so ein Goalie, den wir entweder ins Tor stellen können oder als Backup haben. Und dann zusätzlich haben wir sogar noch die Option, ihn eventuell an eines der Teams, Calgary, Zwinker, Zwinker, abzugeben, die auf jeden Fall noch auf Goalie-Suche sind. Und wenn kein Veto kommt, würde ich dann Peter Mrazek auswählen.
Peter Mrazek oder auch Peter Mrazek genannt ist unser zweiter Goalie. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil also einer ist ja noch da, den man auf jeden Fall nicht auf den Tisch fallen lassen sollte. Dann geht's weiter mit den Edmonton Oilers. Ich bin dran, oder? Ja, ich bin dran. Yep. Und dann, wenn wir Verteidiger brauchen, dann würde ich bei den Oilers tatsächlich das tun, was wahrscheinlich auch die tatsächlichen Vegas Golden Knights machen werden und Griffin Reinhardt draften, 23 Jahre alt, also auch ein junger Verteidiger. Griffin Reinhardt, mein Pick bei den Edmonton Oilers.
Ich stehe kein Veto ein, ist okay. Ach, ich bin mit Florida, ja. Option, Riley Smith würde ich sofort nehmen, also ich bin noch, schwanke noch ein bisschen, hat natürlich auch 5 Millionen, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich will den Cap recht niedrig halten, aber das sind meines Erachtens gute angelegte 5 Millionen, weil der ist 26, hat natürlich noch ewig Vertrag bis 2022, aber ich denke, das wäre ein sehr guter Spieler, der sich auch in der ersten Reihe entwickeln könnte, vielleicht mittelfristig. Die andere Möglichkeit wäre Jason Demers, ist nie viel günstiger, Vertrag nie viel kürzer, wäre aber ein Verteidiger von dem, den wir brauchen. Ich nehme trotzdem noch jemand ganz anderen, und zwar Jonathan Marchessault, 26 Jahre alt, letztes Jahr natürlich ein bisschen das so ein Wunder gewesen, sag ich mal, oder so ein Vertrag bekommen, der viel gebracht hat, weil er 30 Tore geschossen hat. Ist vielleicht jetzt mittelfristig nicht so toll, weil er hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag. Ist er wieder so gut, wird er wahrscheinlich im übernächsten Jahr dann nie noch 750.000 verdienen. Aber ich denke mal jetzt nur ans nächste Jahr und da passt er, glaube ich, ganz gut. Ist ein Center, Christoph, aber die Center können auch immer gut auf dem Flügel spielen. Das ist nicht schlecht, das können die.
Schaut aus. Andersrum, ich hätte auch, wenn du einen anderen gepickt hättest als Jonathan Marchessault, dann hätte ich auch ein Veto eingelegt. Insofern ist das für mich okay. Wir nehmen Jonathan Marchessault von den Florida Panthers. LA Kings, Tom.
Ja, hier werden die LA Kings wahrscheinlich in die Tischkante beißen, in Hoffnung, dass Vegas entweder Dustin Brown oder Marian Gaborik nimmt. Beide verdienen nicht unerheblich wenig Geld und bringen jetzt vielleicht auch nicht mehr so die Leistungen für das, was man ihnen halt dementsprechend bezahlt. Und Gaborik ja mit 35 Jahren vielleicht auch schon ein bisschen über den Zenit hinaus. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht Nick Shore nehme. Bei Nick Shore hatte ich auf Stützschütze auch schon mal was geschrieben, vor einem ziemlich genau einem Jahr. Da hieß der Artikel, Achtung Wortspiel, Nick Shore Corsi King. Da ging es darum, dass Nick Shore der beste Spieler der Liga war, was Puckbesitzzahlen angeht, und aber bei ihm sich das dann leider in der Form so auswirkt, dass er halt wenig bis gar keine Tore schießt und das halt dann etwas Schlechtes. Ich würde mich aber hier dann trotzdem für Braden McNabb entscheiden, weil wir ja jetzt bei unserem Expansion Draft Verteidiger brauchen. Und ich glaube, McNabb bringt da ein bisschen das mit, was wir brauchen. Hat auch gute Puckbesitzzahlen, aber das ist, glaube ich, auch normal bei den LA Kings. Die sind ja da eh immer relativ weit mit vorn. Aber McNabb hat, glaube ich, mit 26 auch noch eine Zukunft vor sich, wo die Entwicklung vielleicht noch nach Entwicklungskurve noch nach oben geht. Und ich glaube, er hilft uns da weiter.
Gut, Braden McNabb von den LA Kings, ein weiterer Verteidiger. Wenn ich mir das Team so anschaue bis jetzt, also ja, so lala, aber das liegt natürlich daran, dass die jeweiligen Mannschaften halt auch nicht ihre Top-Spiele hergeben wollen. Gut, dann geht's weiter mit dem Minnesota Wild. Und das ist natürlich, das ist echt schwer, weil ich, da würde ich mich entscheiden wollen zwischen, man geht natürlich jetzt voll drauf und nimmt Derek Staal. Oder man nimmt Erik Haula. der deutlich jünger ist als Eric Staal. 26 im Vergleich zu 32. Also vielleicht nicht ganz so scored. Oder Matt Jumba als junger Verteidiger. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Golden Knights, da hieß viel jetzt öfter mal der Name Erik Haula, aber ich bleibe weiterhin dabei. Unser Team braucht Verteidiger und deswegen nehme ich Matt Dumba.
Kein Veto.
Von den Minnesota Wild.
Yeah.
Schön, dann sind wir bei den Montreal Canadiens.
Gut, die Montreal Canadiens hoffen vielleicht, dass ich in Alexi Emelin abnehme, aber das mache ich nie. Thomas Blackernetz wäre eine Option gewesen, aber wir haben ja jetzt schon einen, der unser C trägt, das wird der Matt Stajan sein. Ich finde den Brandon Davidson, fällt super rein, wir brauchen Verteidiger, ist damals letztes Jahr von Edmonton gekommen und ich hätte eigentlich erwartet, vielleicht noch länger bei den Montreal Canadiens bleibt, aber so kommt er zu uns, zu den Vegas Golden Knights oder zu uns und den Lefetz-Bulletten Golden Knights.
Okay, gut. Verteidiger, Brent Davidson. Ich habe meinen Veto noch nicht eingelegt, aber in dem Fall lege ich es auch nicht ein. Vielleicht ja jetzt bei den Nashville Predators. Das ist das nächste Team. Tom.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, wenn du dir das Team anguckst, dann ist da nicht so viel Tolles dabei, vor allem wenig Star Power und auch offensiv haben wir, klar, wir haben jetzt Marchessault von Florida, der letzte Saison 30 Tore geschossen hat, aber der Rest ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz der Knaller. Deswegen würde ich bei den Nashville Predators, ich glaube, hier auch den offensichtlichen Pick machen und James Neal nehmen, in der Hoffnung, dass er auch in der nächsten Saison wieder über 40 Punkte macht. Ich glaube, er hat jetzt in seiner Karriere nur eine Saison gehabt von 9 NHL-Saisons und davon, glaube ich, nur einmal unter 20 Tore geblieben. Und James Neal wird uns, glaube ich, hier helfen, kann ja auch im Powerplay ganz gut spielen und kann ich mir gut vorstellen mit Marchessault in einer Reihe und dazu vielleicht Shipachov, das könnte gut funktionieren. Also deswegen würde ich James Neal von den Preds nehmen.
Darf ich?
Ja.
Bei James Neal scheiden sich, glaube ich, die Geister. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also ein ehemaliger 40-Tore-Mann, aber ich überlege mir immer, liegt die Betonung auf 40 Tore oder auf ehemalig? Und so wie er auch jetzt in den Playoffs gespielt hat für die Nashville Predators, ja, vertraue ich dem einfach nicht so. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich da ein Veto einlegen soll. Und irgendwie vielleicht so einen jungen Spieler, der sich in den Playoffs nach vorne gespielt hat, bei den Nashville Predators zu nehmen. Also mein Veto wäre Colton Sissons tatsächlich. Auch wenn ihr jetzt vielleicht lacht, aber der ist jung. Der haut uns jetzt nicht den Capspace nach oben. Aber ich lasse dir mal den Neal stehen.
Okay.
Ich lasse den Neal mal stehen. Weil gut, es ist ein Veteran und wir müssen auch unser Team so aufstellen, dass die Mischung ein bisschen passt und der ist jetzt auch in einem ganz guten Eishockey halt, dann vielleicht kommt er ja jetzt an einen neuen Ort in Las Vegas nochmal in Schwung. Kennen wir James Neal. Eingeloggt. Dann sind wir bei den New Jersey Devils. Boah. Schwer. Echt schwer. Bauen immer noch Verteidiger. Aber da ist halt gar nichts da.
Vielleicht sollten wir den besseren Spieler abgeben.
Ja, genau. Oder wir nehmen Mark Savard.
Da haben die mehr von.
Ist auch krass, ja. Also Mike Camilleri haben sie mit reingestellt. Der hat 31 Punkte, hat die meisten. Dann geht's weiter mit Bo Bennett, 19. Also da ist ja schon wirklich... Ja, ich nehme Bo Bennett. Habe aber kein gutes Gefühl. Also bei New Jersey weiß ich echt überhaupt nicht, ja, wie ich nehmen soll. Aber ich nehme Bo Bennett. Ich habe jetzt aber auch schon 2-3 saudumme Teams gekriegt. Ihr habt die coolen. Jetzt zum Beispiel New York Islanders, Markus.
Ja, da ist also, die haben 5 Verteidiger geschützt, ne? Das ist immer, das hätte auch gerne vorausgesehen. Haben deswegen natürlich viele Stürmer, die eigentlich so, das sind eben diese typischen Islander-Stürmer, ne? Die so irgendwie so ein bisschen auswechselbar, Bailey, Nelson, Clutterbuck. Das ist, hat mich, es fallen alle nicht so richtig auf. Wir brauchen ja immer noch Verteidiger. Ich werde trotzdem, dann nehme ich doch Calvin DeHaan. Ist auch ein RFA, ist aber, passt glaube ich ganz gut in unsere Struktur mit rein. Wird unser siebter Verteidiger jetzt. Wenn ihr kein Veto einlegt, nehmen wir Calvin DeHaan.
Wir haben jetzt 10 Stürmer, 14 brauchen wir, 6 Verteidiger, 9 brauchen wir. Deswegen lege ich dir bei Calvin DeHaan ein Veto ein und nimmt tatsächlich Josh Bailey. Und er ist von den Stürmern, die sie angeboten haben, glaube ich, noch derjenige, der auch am ersten noch Playmaking-Ability hat. Kreatives Veto, kein DeHaan, sondern Josh Bailey. Sorry.
Okay.
Kein Problem. Können wir der Vollständigkeit halber ja kurz sagen, dass es da ja wohl auch einen Side-Deal gibt, der wohl irgendwie dafür sorgt, dass Josh Bailey nicht bei den Golden Knights landen, tatsächlich dann landen wird, sondern dass da irgendwie ein anderer Spieler, ich glaube, doch DeHaan dann zu den Golden Knights gehen wird. Ich habe die New York Rangers. Ja, Kevin Klein ist ja hier geschützt, nicht geschützt auf der Liste. Da ist ja schon bekannt, dass er nach Europa wechseln wird und hier seine Karriere beenden wird. War ja auch durch komische Gerüchte bei den Eisbären kurzzeitig im Gespräch, aber ich glaube, der war dann doch zu teuer. Und ich glaube, ich nehme den Spieler, der hier bei TSN ganz oben genannt wird, nämlich Michael Grabner, der sich in der letzten Saison rehabilitiert hat. Ich glaube, eine längere Zeit sogar Top-Torjäger war oder zumindest auf Top-Torjäger-Kurs. Den immer wieder so dieses Manko anhaftet, dass seine Füße schneller sind als seine Hände. Aber ich glaube, Geschwindigkeit wird uns helfen, weil unser Team wird wahrscheinlich relativ viel in der eigenen Zone spielen müssen. Und dann hilft es vielleicht, wenn unsere Verteidiger mal den Puck einfach rauschippen und Grabner hinterher stürmen darf. Und ja, vielleicht schafft das dann sogar ab und zu mal ein Tor dann zu schießen, wenn er da vorne vor dem Goalie auftaucht. Und deswegen würde ich hier Grabner nehmen, wenn Markus hier kein Veto einlegt.
Nee, ich bin zurückhaltend mit meinen Vetos, aber ich muss es bald mal einsetzen. Aber das jetzt noch nie. Grabner ist okay.
Jo, nehmen wir Grabner und sind gelandet bei den Ottawa Senators. Ich finde es ehrlich gesagt krass, dass Bobby Ryan hier tatsächlich auftaucht, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Senators, ihn ja von der Gehaltsliste zu streichen, weil er über 7 Millionen verdient und halt über weite Strecken der Saison bei den Senators dieses Geld nicht wert war. Gut, Playoffs waren stark. Wir sind mittlerweile bei 45 Millionen, haben 62% von unserem Salary Cap verspielt. Brauchen noch 2 Stürmer, brauchen noch 3 Verteidiger und mindestens einen Torwart. Ich glaube, ich nehme nicht Bobby Ryan, sondern ich nehme Verteidiger Mark Methot von den Ottawa Senators. Es sei denn, Markus legt sein Veto ein.
Ich lege mal mein Veto ein und ich nehme Mark Methot. Der hat mir zu wenig, die Finger sind zu kurz. Ich nehme Fredrik Claesson. Claesson, eigentlich müsste ich wissen, wie er ausgesprochen wird. Einen schwedischen Verteidiger. Ich bin hier offensichtlich verantwortlich, hier diese Budget-Verteidiger zusammen. Das mache ich hier. Der hat ein bisschen Potenzial. Meines Erachtens kann er auch die Rolle spielen, die Method spielen könnte. Nicht Leadership-mäßig, aber Leadership haben wir ja woanders.
Fredrik Claesson, oder? Wird ausgesprochen, glaube ich.
Ich kenne tatsächlich die englische Aussprache da.
Ja, du kennst, für dich ist auch bestimmt Matt Sandin, ne? Matt Sandin.
Sandin. Okay, dann
willkommen. Philadelphia bin ich ja wieder.
Jo.
Genau, Philadelphia bin ich dran. Wir brauchen immer noch 2 Verteidiger, aber die haben jetzt wirklich nichts zu bieten. Auch weder budgetmäßig noch potenzialmäßig. außer wir wollen den besten AHL-Verteidiger aller Zeiten draften, der TJ Brennan, aber das lass mal.
Darf ich dir einen Tipp
geben? Kannst du mir einen Tipp geben?
Ich würde Raffel nehmen.
Ich würde auch Raffel nehmen. Da haben wir zwei Ösis im Team.
Genau, nur deswegen.
Freuen sie sich bestimmt. Und wenn ich mir so angucke, jetzt Matt Reed, war ich ein bisschen erstaunt, dass er schon 31 ist. Pierre de Belloma hat natürlich für super Momente bei der WM gesorgt, ist aber jetzt auch nicht so der, den ich jetzt unbedingt in Vegas haben möchte. Raffel ist so ein bisschen guter Kompromiss, den man durchaus nehmen kann. Wir nehmen Raffel. Und es kann ja niemand mehr was dagegen sagen.
Was auch für Raffel spricht, ist, dass er in der letzten Saison, die ja für die Flyers jetzt wirklich auch nicht so wirklich super gelaufen ist, für im gesamten Team der Philadelphia Flyers die besten Puckbesitzzahlen hatte. Was bei Spielern, die Claude Giroux oder Jacob Voracek heißen, tatsächlich bemerkenswert ist. Und weil du Pierre-Edouard Belmar gerade angesprochen hast, ich glaube, er oder Chris Vandeveld, einer von den beiden, hatte dann tatsächlich in der gesamten Liga die schlechtesten Puckbesitzzahlen von Spielern, die, ich glaube, über 200 Minuten gespielt haben. Aber deswegen meinte, also das mit Ruffel, das hatte ich jetzt, glaube ich, irgendwie die Tage nochmal recherchiert und deswegen wollte ich dir da den Tipp geben. Ja.
Pittsburgh.
Ja, können wir kurz machen, ne? Also hier wird's ja Marc-André Fleury sein. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei.
Deswegen haben wir auch noch die Goalie-Position aufgehoben. Marc-André Fleury, ja, da habe ich jetzt auch gelesen, dass die Pittsburgh Penguins zusätzlich noch einen Draft-Pick anbieten, dass die Golden Knights auf jeden Fall Marc-André Fleury nehmen. Also da können die Golden Knights einen super Goalie kriegen und noch zusätzlich was einsackeln. Aber Marc-André Fleury ist, glaube ich, da auf jeden Fall der Pick. Damit haben wir unsere drei Goalies und wir sind bei den San Jose Sharks, die ich sehr interessant finde. Joe Thornton und Patrick Marleau haben beide aber keinen Vertrag natürlich für die nächste Saison. Und dann wird es eigentlich schon dünn danach. Ich habe Schlemko jetzt ein paar Mal gehört und ich glaube, ich nehme einfach Schlemko.
Soll ich St. Louis machen? Ich bin mit St. Louis dran. Wir brauchen noch einen Verteidiger, wir brauchen auch noch einen Stürmer. Jetzt sehe ich hier niemanden, der mich richtig anspricht. Ich bin natürlich ein Carl Gunnarsson-Fan, aber ist jetzt auch schon 30. War sowieso nie besonders schnell. Ich glaube, das passt nie so richtig. Ich würde mir einen von den doch relativ vielen bekannten Namen, sage ich mal, von den Stürmern aussuchen. Und ich riskiere es jetzt einfach. Ich nehme Neil Jakubov. Ich möchte einen früheren First Overall Pick in meiner Mannschaft haben. Und ich möchte, dass wir das schaffen, den zu einem richtig guten Spieler zu machen, dass alle sagen, ey, den haben die aus dem Expansion Draft geholt. Und das würde mich sehr freuen.
Yeah. Na, und wir haben ja schon Schipaschow.
Ja, vielleicht passen die ja zusammen. Ich meine, ihr Jakubov ist ja so ein Hybrid, ne? Der ist ja so ein richtiger Russe. Ist es ja vielleicht gar nicht. Ist ja ein halber Ami. Aber vielleicht hilft das ihm ja trotzdem.
Und dann schwört ja der Name Kowalczuk ja auch immer wieder mit den Golden Knights, wird ja immer wieder in Verbindung gebracht.
Da müssen wir uns ins Zeug legen, aber da hätten wir auf jeden Fall eine Reihe, die doch ein paar Zuschauer vielleicht auch anlockt.
Ja.
Und sei es nur russische Las Vegas-Besucher.
Eben. Und die soll es ja geben.
Die soll es geben.
Okay, ich habe jetzt die Tampa Bay Lightning. Und ich glaube, ich sorge dafür, dass wir jetzt dann in unseren letzten Picks keine Vorgabe mehr erfüllen müssen, außer unser Team vollständig zu machen. Und wähle Slater Kökök, ein relativ junger Verteidiger, ein Namen, den man immer mal wieder hört, wenn es um talentierte Verteidiger geht, die auf den Sprung in die NHL stehen, die vielleicht zweiten oder dritten Verteidiger, also dann im dritten Verteidigerpaar hier eine ganz gute NHL-Karriere haben können. Und ich glaube, dass wir bei den Lefetz-Buletten Slater Kökök die Chance geben, sich dahin zu entwickeln. Ist mit 23 Jahren halt, wie gesagt, noch sehr jung. Und so viel bietet Tampa Bay auch gar nicht an. Und ich glaube, das ist die beste Wahl, die wir da treffen können.
Eine sehr billige Verteidigung. Mit Matt Dumba, Topverdiener mit 2,55 Millionen und einige, die nicht mal siebenstellig verdienen. Aber auch eine Verteidigung, die vielleicht Potenzial hat. Also Slater Kökök von den Tampa Bay Lightning. Das heißt, wir sind jetzt frei in den weiteren Picks bei den letzten vier Teams. Und jetzt sind wir bei den Toronto Maple Leafs gelandet. Finde ich gar nicht so leicht. Ich würde vielleicht echt noch so ein... Also der Brian Boyle hat halt wieder keinen Vertrag für nächste Saison. Das ist schon so ein Spieler, den ich mir vorstellen könnte. Bei so einem Team wie die Lefetz-Bülerten Golden Knights, aber hat eben keinen Vertrag. Insofern, wollt ihr mir helfen? Ich habe echt Probleme.
Also als Maple Leaf-Fan würde ich schon Brandon Leipzig empfehlen. Der würde mir am meisten wehtun, sage ich mal, wenn er weg ist, obwohl es wahrscheinlich auch unvermeidlich ist. Irgendein Spieler zu verlieren, braucht natürlich auch einen Vertrag, ist aber, ja, ich denke, dass er auf jeden Fall Luft nach oben hat. Also er ist, ich sag mal so, er spielt bei Toronto eher nie in der NHL, weil es genug andere gute Winger gibt. Also deswegen denke ich, dass er auch bei den Vegas Golden Knights durchaus was leisten kann.
Okay. Insider-Info angenommen, Brandon, ich glaube Leipzig wird ausgesprochen, oder? Sagst du Leipzig?
Weiß ich nicht so richtig.
Okay, also Brandon Leipzig von den Toronto Maple Leafs. Dann haben wir noch drei Teams, nämlich die Vancouver Canucks, die Washington Capitals und die Winnipeg Jets. Vancouver Canucks, Markus.
Ja, ihr sagt, ihr habt die guten Teams. Ich habe die guten Teams, sagt er. Das ist ja wohl Unsinn. Ja, ich gehe jetzt einfach, was soll's. Wir brauchen noch einen Depth-Verteidiger. Also sind jetzt bei 9. Spieser ist ein bekannter Name, aber Derek Dorsett, wenn man was für die vierte Reihe brauchen, der auch ein bisschen die anderen aufmischt, aber ach, es gefällt mir alles nie. Die echten Golden Knights haben ja auch gesagt, die werden Leute picken und einfach keine Qualifying Offers geben. Vielleicht machen wir das hier mit Brandon Gaunz.
Brandon Gaunz ist gut. Ja, bei den Vancouver Canucks kann man ja dazu sagen, dass wenn man die Sedins abzieht, dann war die Protected List schlechter als bei manchen Teams die Exposed List. Also was da die letzten Jahre passiert ist, ist echt traurig. Aber mit Brandon Gaunz hatten wir hier, glaube ich, noch halbwegs die Kurve bekommen. Und jetzt darf ich Washington picken. Ja, ist schwierig. Die Spieler, die hier am interessantesten sind, Kevin Shattenkirk, TJ Oshie, Justin Williams, sind halt alle leider Free Agents. Oshie hat ja bereits gesagt, dass er wahrscheinlich für weniger Geld auch wieder in Washington unterschreiben wird. Shattenkirk geht ja, glaube ich, Richtung Big Apple, deswegen ist es hier echt schwierig, aber und es tut ja nicht weh, ich habe es ja vorhin gesagt, bei Mrazek, den können wir spielen lassen, den können wir vielleicht auch traden oder halt als Backup einsetzen. Bei Flurry gilt dasselbe, genauso wie bei Cam Ward. Und schönen Gruß an unseren Gast vom letzten Mal, Christian Baumeier, der ein Game Worn-Trikot von Philipp Grubauer trägt. Und das wird dann jetzt zur Rarität, denn Philipp Grubauer wird ein Lefetz-Bulletten Golden Knight.
Sehr schön. Das ist ja auch ist echt so eine Geschichte, das darf man auch nicht vergessen, dass man vielleicht auch ein bisschen zocken kann in die Richtung und vielleicht einen Goalie mehr nimmt, den man dann traden kann. Und sich dann vielleicht nochmal Draftpicks holen kann oder vielleicht nochmal einen Stürmer oder einen Verteidiger, der protected worden ist. Also ja, insofern haben wir hier jetzt unseren vierten Goalie mit Philipp Grubauer, auch einen Deutschen im Team, sehr schön. Und dann haben wir noch die Winnipeg Jets und haben noch über 10 Millionen Salary Space. Und trotzdem fällt es mir schwer, da einen Spieler rauszupicken bei den Winnipeg Jets. Aber ich nehme Tobi Enström als letzten Spieler der Lefetz-Bulletten Golden Knights. keine Vetomöglichkeiten mehr für euch. Deswegen steht unser Team. Und es sieht folgendermaßen aus. Im Tor Marc-André Fleury, Cam Ward, Petr Mrázek und Philipp Grubauer. In der Verteidigung Josh Manson, Jamie Oleksiak, Griffin Reinhardt, Braden McNabb, Matt Dumba, Brandon Davidson, Fredrik Claesson, David Schlemko, Slater Kükük und Tobi Enström. Und im Sturm Alex Burmistrov, Drew Stafford, wobei das ein Blödsinnspick war, William Carrier, Matt Stajan, Markus Krüger, Karl Söderberg, William Karlsson, Jonathan Marchessault, James Neal, Bo Bennett, Josh Bailey, Michael Grabner, Michael Raffel, Nail Jakubow, Brandon Lipsick und Brandon Gons. Heißt also, ein Deutscher, zwei Österreicher. Wer ist der Superstar? Ist halt dann die Frage.
Kowalczuk, wenn er kommt.
Wir haben ihm ja das Bett bereit. Wir haben ihm das Bett bereitet. Ich denke, wir haben noch ganz gut die Kurve gekriegt. Also ich habe es ja auch jetzt schon öfter gemacht, das ganze Prozedere, also so für mich so, und ich finde es auch wirklich schon doch sehr anspruchsvoll. Also sehr schwierig. Nicht nur, weil man ja teilweise wirklich überlegen muss, wen nehme ich jetzt, das hat man ja schon angesprochen, sondern auch, weil wir drafen ja 30 Spieler und aber im Endeffekt können wir auch nicht 30 NHLer eigentlich haben, sondern die Golden Knights haben ein Rosterlimit von 23 nächstes Jahr. Also da ist noch einiges zu tun, ein paar von denen vielleicht loswerden für andere Assets, sage ich mal, oder so. Also ich finde das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es natürlich macht Spaß, aber es ist auch wirklich, ich glaube, schon Respekt, dass für die das in echt machen.
Ich finde lustig, heute habe ich noch den Steve Dangle Podcast gehört und dort wurde die Tobi Enström Geschichte erzählt, weil wir den jetzt als letztes gepickt hatten. Und Tobi Enström hat ja eigentlich eine No-Movement-Clause, auf die er verzichtet hat. Und dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, ja, er hat auf seine No-Movement-Klausel da verzichtet, um den Winnipeg Jets hier einen Gefallen zu tun und hat dann gleichzeitig darum gebeten, dass die Golden Knights ihn nicht wählen. Und ich würde das sehr witzig finden, wenn die Golden Knights ihn doch nehmen und sagen, nö, du stehst auf der Liste, du hast auf deine Klausel verzichtet und jetzt kannst du deine Sachen packen, ins Flugzeug steigen und in Zukunft hier bei uns spielen und das hier dann nochmal die Sonne genießen. Insofern finde ich das sehr witzig, dass wir auch Tobi Enström genommen haben. Ansonsten, ja, das Team ist halt, wie ich ja ganz am Anfang gesagt habe, das wird vielleicht nicht das Team, was alle aus den Sitzen reißt. Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht das schlechteste Team der Liga. Also ich glaube, die können hier und da für eine Überraschung sorgen und auch ein, zwei Spiele gewinnen. Und ja, vielleicht können sie ein bisschen länger um die Playoffs mitspielen. Ich glaube, dass sie tatsächlich, wenn das Team dann heute Nacht bekannt gegeben wird, wahrscheinlich auf der Verteidigerposition noch ein bisschen besser besetzt sind als unser Team jetzt. Und auf der Torhüterposition werden sie sowieso gut sein. Und ich glaube, das reicht dann tatsächlich vielleicht sogar schon, um dann nächste Saison gar nicht irgendwie so schlecht abzuschneiden.
Ich finde, das Team zeigt aber auch, dass es schon sinnvoll ist, aus Sicht der Golden Knights auch so ein paar Deals anzubieten beziehungsweise anzunehmen. Also da kann man das Team natürlich dann auch nochmal deutlich aufwerten oder es anders zusammenstellen oder sich Draftpicks holen und dann eben für die nächsten Jahre ein besseres Team nochmal zusammen zu bauen oder das Team einfach nochmal zu verbessern. Denn nur mit diesen Expansion Draftpicks, ja, ist es halt eben sicherlich nicht das schlechteste Team der Liga, aber halt jetzt auch nichts, was unglaublich spektakulär ist. Schön, wir haben die Le Fetspoulen Golden Knights gedraftet und mal schauen, was dann auch tatsächlich passiert in der Nacht auf Donnerstag. Wie das Team dann genau ausschaut, können wir dann vielleicht auch nochmal abgleichen. Ich habe jetzt hier erstmal gescreenshottet, beziehungsweise wir können es ja auch teilen dann. Genau, das machen wir jetzt gleich unter dem Jackpot-Account. Und dann hören wir uns vielleicht auch in der Runde dann zur neuen NHL-Saison wieder. Markus, was machst du in der Zwischenzeit, wenn du jetzt nicht Eishockey schauen kannst?
Ich mach das wie die echten Journalisten. Ich fahr im Juli in Urlaub und vergesse das ganze Eishockey-Kratsch, Geraffel und guck mir das im September wieder an. Jetzt noch Draft, der richtige Draft ist ja auch noch, das macht noch Spaß. Ein bisschen Free Agency und dann geht's in Urlaub und Wenn ich nie wieder wie vor 2 Jahren davon überrascht wäre, dass Luna Mariello der neue GM meines Teams ist. Das hat mich nämlich damals auf dem Campingplatz überrascht, die Nachricht. Sonst wird nicht viel passieren. Erstmal in Urlaub fahren.
Und Tom, du hast ja schon Fokus, neue Saison mit den Eisbären Berlin. Da geht es ja schon heiß her. Das heißt, es gibt für dich keine Pause jetzt vom Eisverkehr, ne?
Nee, ich darf noch nicht so viel verraten. Ich habe ja zum einen gerade, ja, wie gesagt, die Schulung im Privaten und auf der, dann was Eishockey angeht, plane ich momentan zusammen mit Christian, mit unserem Gast vom letzten Mal, so ein kleines Projekt, was dann hoffentlich am 1.7. vorgestellt wird, beziehungsweise dann auch live geht, was dann auf den bekannten Kanälen dann auch veröffentlicht wird und dann das ist dann quasi das, was wir für nächste Saison planen, aber da will ich noch gar nicht so viel verraten. Und das ist das, was momentan so ein bisschen im Hinten, was passiert und ja. Also für mich, ich glaube, dadurch, dass jetzt der, jetzt das Team kommt, dann der NHL-Draft ist und so, und Free Agency, wird der Sommer sowieso wieder kürzer, als man glaubt.
Das ist aber immer so. Nicht nur was Eishockey anbelangt. Ja. Ihr könnt Markus und Tom natürlich folgen. Auf Twitter. Markus Reinhold ist da @le_affan, also LE-AFFAN, und wenn ihr ein bisschen schneller seid als ich, dann kriegt ihr relativ schnell raus, was es damit auf sich hat. Wenn man vielleicht den Unterstrich nicht mitliest, dann ja, sagt es einfach genau das, was Markus eishockeytechnisch ist. Und Tom könnt ihr folgen auf Twitter unter @beatbulette, beat wieder beat, beat, beat und Bulette mit Doppel-D. Und ich bin auf Twitter @fetzi6. Erster Markus, erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst euch auch mal rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Ding, 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 ding. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.